Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, die Reise um die Welt, die jetzt zunächst mal eine Reise um den italienischen Stiefel sein wird. Und ich freue mich, ein weiteres Mal mit meinem Kollegen Michael Ernst im Studio des Mitteldeutschen Rundfunks in Dresden verbunden zu sein. Hallo, Herr Ernst.
Hallo, Herr Stopp. Schönen guten Tag.
Wunderbar und glockenklar. Es unterscheidet sich so wohltuend von den Telefon-O-Tönen, mit denen wir unsere Woche meist bestücken müssen. Schön, dass Sie dort im Studio sitzen im Mitteldeutschen Rundfunk. Herr Ernst, 4 Wochen Italien. Das haben Sie ja gemacht. Wer würde sich das von uns nicht wünschen? Sie haben das getan, aber eben nicht als Reporter fürs Radio, sondern aus ganz privaten Motiven. Was waren das für Motive?
Also ein Grundmotiv ist natürlich die permanente Fernweh, das Unterwegssein, die Neugierde, die ich habe. Aber vor allem wollte ich damit ein Projekt verwirklichen, was ich schon seit Jahren eigentlich im Hinterkopf hatte, nämlich mich auf den Spuren von Pier Paolo Pasolini zu begeben und auf diesem Weg um Italien herumzufahren. Nach Italien fahren wir immer gerne, aber wirklich mal um Italien herumzufahren, und zwar auf dem Weg mich begeben von der französisch-italienischen Grenze zur italienisch-slowenischen Grenze, also von Ventimiglia nach Lazzaretto. Wenn ich das jetzt so sage, das ist ein Weg von ungefähr 700 Kilometern, wenn man es gerade ausfährt. Mhm. Ich habe ungefähr etwas mehr als 4000 Kilometer zurückgelegt, weil, wie Sie gesagt haben, ich um den gesamten Stiefel gefahren bin, so wie Pasolini das damals auch gemacht hat.
Und Sie hatten ein Buch sozusagen unterm Arm, 1959 zum Buch geworden, Die Reise des Meisters Pasolini, Die lange Straße aus Sand.
La lunga strada di sabbia. Das hat er geschrieben 1959 für eine Zeitschrift zu Cesso, die es schon lange nicht mehr gibt. Und damals hat er diese Reise in 3 Teilen unternommen. Also er ist zwischendurch dann immer noch mal nach Hause, nach Rom bzw. auch nach Mailand gegangen, wo er auch wohnte. Und hat in 3 Teilen in dieser Zeitschrift das veröffentlicht. Später ist es zum Buch geworden. Inzwischen liegt es auch auf Deutsch vor. Und ich habe das vor einigen Jahren gelesen, habe gesagt, Wahnsinn, das musst du doch auch mal machen. Und in diesem Jahr wäre er 100 geworden im März. Und da habe ich gesagt, das wäre jetzt wirklich mal das Zeichen, jetzt oder nie. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht.
Und davon erzählen Sie uns jetzt gerade ganz rasch noch mit einem standesgemäßen Auto. War es ein Fiat, war es ein Alfa Romeo?
Standesgemäß war das Auto, mit dem er gefahren ist, ein Fiat Millecento. Den hat er als Honorar bekommen für ein Skript, das er für Federico Fellini geschrieben hat. Ich habe natürlich keinen Fellini an der Hand, aber ein italienisches Auto habe ich auch, ein Lancia Kappa. Über 20 Jahre alt und der hat eine wunderbare Tour da hingelegt.
Und hat treu durchgehalten.
Ja.
Wir hören Filmmusik von Ennio Morricone. Morricone hat unter anderem auch Musik zu einigen Produktionen von Pasolini geschrieben. Sie kennen das alle, Nuovo Cinema Paradiso. Im Sonntagsspaziergang Michael Ernst auf den Spuren von Pasolini.
Thank you.
Michael Ernst, ich erinnere mich, vor gut einem Jahr muss gewesen sein, da sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, als Sie während des landesweiten Lockdowns, damals war ganz Italien so eine rossa-rote Zone, als vielleicht einziger Ausländer in Venedig aushielten, in einer leeren wie ausgestorbenen Stadt damals. Sie haben uns damals darüber erzählt. Und jetzt haben Sie eben eine 4-Wochen-Tour durch Italien unternommen. Das klingt also schon nach einer ganz besonderen Affinität zu diesem Land Italien. Oder ist das ein bisschen mehr nur als Sehnsucht nach Süden?
Es ist schon das Sehnsuchtsland und da bin ich natürlich nicht der Einzige. Das wird vielen Hörerinnen und Hörern so gehen. Und Herr Stopp, wenn Sie jetzt Ennio Morricone hier eingespielt haben, dann wird diese Sehnsucht hier im Studio in Dresden gleich wieder ganz groß wach.
Das war vorgetragen von einem Mandolinenorchester aus Neapel. Also kommen wir der Sache ein wenig näher. Sie haben eben nicht einfach nur so die 4-Wochen-Tour durch Italien unternommen, sondern eine Rundfahrt um ganz Italien herum. Ein bisschen Details bitte, Herr Ernst.
Ja, wie gesagt, den Anfang gesetzt habe ich in Ventimiglia an der italienisch-französischen Grenze, um von dort aus zu starten. Ich bin auch in aller Ruhe runtergefahren, habe noch eine Nacht in Turin übernachtet, um wirklich ausgeruht an diesem Startpunkt dort anzukommen. Und ich bin mit gemischten Gefühlen losgefahren hier schon. Und je mehr ich unterwegs war und gen Süden gekommen bin, haben diese Gefühle zugenommen. Denn auf den Autobahnen und auf den Straßen sah man dann zu der Zeit, ja, ich bin im März unterwegs gewesen, immer mehr Autos mit ukrainischen Kennzeichen, wo ich dann wirklich ein gemischtes Gefühl in mir gespürt habe, was immer lauter geworden ist. Ist es nicht eigentlich obszön, wenn du jetzt 4 Wochen lang durch oder um Italien herumfahren willst, während in gar nicht allzu großer Entfernung dieser Krieg tobt? Inzwischen haben wir uns, ich sage es ungern, aber fast dran gewöhnt an diesen Wahnsinn. Und ich bin auch in Italien immer mehr damit in Berührung gekommen. Zum einen durch die Begegnung mit ukrainischen Flüchtlingen und dann aber auch durch die italienische Geschichte. Denn es gibt keinen Dorf, keinen Ort, keine Stadt, ohne irgendwie einen Castello, einen Wehrturm. Und da ich an den Strandstraßen lang gefahren bin, La Lunga Strada di Sabbia, also wirklich sandige Wege mir auch gesucht habe zum Teil, war immer der Blick zum Hafen da. Und ich fand mehr und mehr Kriegsschiffe da auch liegen, was sicherlich kein Zufall war.
Naja, diese Frage, was tun wir eigentlich, wenn wir reisen vor diesem Hintergrund des schrecklichen Krieges, stellen sich ja viele Menschen. Andererseits ist es ja so, den Krieg hätten sie auch nicht aufgehalten, wenn sie zu Hause geblieben wären.
Das ist richtig, das ist leider richtig. Und wenn ich jetzt sage, diese gemischten Gefühle, die haben dann immer einen größeren Raum eingenommen bei meiner Reise, bei meinen Notizen, die ich natürlich auch unterwegs gemacht habe. Ich fühlte mich dann auch immer wieder an Pasolini erinnert und wachgerufen geradezu. Denn er hat ja, wir haben es gesagt, 1959 diese Reise unternommen an der Straße aus Sand. Da sind teilweise die Autobahnen, die gen Süden führen, ja erst neu gebaut worden sind. Das ist das Wirtschaftswunderland gewesen, etwas später als Deutschland vielleicht. Und er hat das ja auch sehr kritisch, sozialkritisch beobachtet und reflektiert darüber. Und irgendwie habe ich ihn dann mehr und mehr auf meinem Beifahrersitz gehabt und gedacht, was würde denn Pasolini dazu sagen?
Also da hat sich wahrscheinlich im Laufe der Reise eine Art Zwiesprache zwischen Ihnen beiden entwickelt.
Ja, ich kann sogar sagen, wir sind im Laufe der Zeit zum Du übergegangen, weil ich mich wirklich still mit ihm unterhalten habe, manchmal auch monologisiert habe und gesagt, Mensch, Pier Paolo, was würdest du jetzt hier sagen? Er hat ja damals die wachsende Infrastruktur auch in den Tourismus begleitet und beschrieben und nicht bloß positiv beschrieben. Er hatte auch gelitten an seinem Land, weil er es eben sehr geliebt hat. Und da sind eben jetzt mehr als 60 Jahre vergangen. Der Tourismus, das wissen wir alle, hat sehr, sehr zugenommen, hat das Land sehr verändert, hat natürlich auch die Reisegewohnheiten von uns Nordmenschen, sage ich jetzt mal, auch verändert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Pasolini sehr, sehr kritisch diese Entwicklung angesehen hätte.
Mir kommt gerade noch die Frage, die lange Straße aus Sand, so heißt ja der Originaltitel, dieses Sand bezieht sich darauf, dass die Bahnen und die Autobahnen damals recht neu waren?
Nein, die beziehen sich vor allem darauf, dieser Titel, weil er nah am Strand gewesen ist. Ah. Also viele Straßen sind neu gebaut worden damals, das stimmt. Aber wenn man weiß, die italienischen Straßen, gerade die Via Aurelia zum Beispiel, die ist ja aus den Zeiten des Römischen Reiches. Und die Autobahn, das ist, glaube ich, die SS1, die Via Aurelia, die ist ja heute fast auf demselben Streckenverlauf. Aber sein La Lunga Strada di Sabbia, das bezieht sich natürlich auf die Nähe zum Strand. Und er hat mehrfach geschrieben, auch in seinem Buch oder in den Zeitschriften, Notizen, die es damals waren, vor mir der Süden. Und ich habe das freihändig ergänzt, vor mir der Süden und zu meiner Rechten das Meer.
Ich muss Sie noch was fragen, Michael Ernst, auf die Idee zu kommen, so viele tausend Kilometer in diesen Zeiten der ständig steigenden Benzinpreise mit dem Auto zu fahren, da haben Sie ja wahrscheinlich von Tankstelle zu Tankstelle mit Erhöhungen Vorlieb nehmen müssen.
Auf dem Hinweg in Österreich habe ich zwischengetankt und gedacht, das wird das letzte Mal in deinem Leben gewesen sein, dass du unter 2 Euro pro Liter tankst. In Italien ging es dann bis 2,50 hoch, Anfang, Mitte März, und dann ging es runter. Und runter auch im übertragenen Sinn. Je mehr ich Richtung Süden gefahren bin, Kalabrien, gingen die Preise runter. Ich habe erst gedacht, steuert das die Mafia? Nein, das hat sich dann eingepegelt in Preise 1,70, 1,60, 1,80.
Michael Ernst fuhr mit Pasolini durch Italien, gleich mehr.
L'amor non fa diventar ballerini, canterini, gaggiardi e salterini. Ma chi canta non parraria d'altro, ma chi canta non parraria d'altro. Amore ha, amore ha, amore ha. Ballerini, canterini, gaggiardi e salterini. Ma chi canta non parla di ad altro. Ma chi canta non parla di ad altro. Amore.
Herr Ernst, haben Sie eigentlich während Ihrer wochenlangen Fahrt Radio gehört in Ihrem Lancia?
Das habe ich gehört. Die Nachrichten haben mich verfolgt, haben mich begleitet. Aber ich habe natürlich auch, weil das jetzt so schön nachklingt, italienische Musik gehört. Und das, was wir eben hörten, das erinnerte mich ein bisschen an napolitanische Musik. Ist das richtig?
Ja, das kann durchaus sein. Obwohl es ein Trompeter und Komponist aus London ist, mit seiner Vorliebe für Songs in Italienisch. Frank London heißt der und Band. Er ist tatsächlich aus London, der Mensch. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Jedenfalls liebevoll in Bezug auf das Land Italien. Sie haben das gerade jetzt schon mal angedeutet. Pasolini selbst hat ja seine Reise auf der Langen Straße aus Sand in den Nachkriegszeiten angetreten. Da roch halt alles nach Frieden und nach Aufbau. Das ist sicherlich damals ein Ansatz für diese Tour gewesen. Wie sehr konnten Sie ihm dabei folgen?
Ich habe schon versucht, die wichtigsten Stationen, die er in seinem Buch beschreibt, auch für mich abzuhaken und zu besuchen. Da gehörte natürlich im Norden noch dazu, also im Norden von Italien, Portofino, was er sehr genau beschrieben hat. Und ich glaube, es war auch genau die richtige Zeit, jetzt im März dorthin zu fahren und nicht im Sommer. Es musste unbedingt sein, dass ich natürlich nach Ostia fahre, also Lido di Ostia. Da bin ich schweren Herzens nicht in Rom reingesteuert in die Stadt, sondern eben an den Strand, an den Ort, wo er hingerichtet worden ist. Das war eine ganz schreckliche Ermordung im Jahr 1975. Und auch dann habe ich mich weitgehend an seinen Streckenverlauf gehalten, bin nur ab und zu mal von der Strandnähe in Richtung Inland gefahren, aber nur für wenige Kilometer, weil ich da bestimmte Orte hatte. Wenn ich zum Beispiel an der Amalfiküste gewesen bin, musste ich nach Ravello hochfahren. Das sind nur wenige Kilometer bergauf. Und dort auch mich auf die Spuren von Richard Wagner zu begeben, der dort ja angeblich im Park der Villa Ruffolo die Idee hatte zu Klingsors Zaubergarten. Und ich habe, wenn wir jetzt schon auf der anderen Seite des Stiefels sind, weiter im Süden, habe natürlich auch unbedingt Matera anschauen müssen, die einzige Kulturhauptstadt, weil das ein wichtiger Drehort für den Film von Pier Paolo Pasolini gewesen ist, das Evangelium nach Matthäus.
Ist eigentlich Ihnen etwas aufgefallen, diese Tour, die Sie selber gemacht haben auf Pasolinis Spuren, wird das irgendwie touristisch da vermarktet? Ist da ab und zu dann ein kleiner Hinweis, hier war Pasolini und hat dieses und jenes gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Lediglich am erwähnten Strand von Ostia, also dort, wo er umgebracht worden ist, da gibt es seit wenigen Jahren erst einen kleinen Park und ein Denkmal, was an ihn erinnert. Aber das ist eingezäunt, die Türen sind zu mit einer dicken Kette. Man kommt da nicht ran, sondern kann nur durch die Gitterstäbe dahin lugen. In Matera selbst, weil ich das eben erwähnt habe, da habe ich natürlich versucht zu fragen, mich zu erkundigen, was für eine Rolle spielt er denn hier und wie erinnern sich die Leute an ihn. Es gibt ja auch ein Filmfestival. Wenn das stattfindet, dann ist er natürlich sicherlich präsent. Aber jetzt im frühen Frühjahr bin ich dann einfach mal auf Leute zugegangen und habe gesagt, Mensch, erinnert ihr euch irgendwie an Pasolini? Wird er hier noch? Pasolini? Das ist ein Kommunist. Das ist die einzige Antwort, die dann kam. Ich habe mir gesagt, nee, natürlich, er war Kommunist, er war aber auch bekennender Katholik. Trotzdem Kommunist. Damit war das Thema abgehakt.
Das
war
erledigt.
Ja.
Sie haben das gerade angedeutet, die Art und Weise, wie er zu Tode kam. Wir müssen das ganz kurz erzählen.
Das können wir gar nicht erzählen, weil die Geschichte bis heute nicht vollends geklärt ist. Angeblich ist er umgebracht worden von einem Strichjungen, den er sich auf dem Bahnhof von Rom gekauft hat, um mit ihnen dann nach Ostia rauszufahren. Der ist auch verhaftet worden und hat mehrere Jahre im Gefängnis abgesessen, hat aber danach, noch vor seinem Tod, gesagt, ich war es gar nicht. Und die Augenzeugen, die damals fast gar nicht zu Wort gekommen sind, die haben durchaus gesagt, es sind mehrere Autos dort gewesen, es sind Autos mit kalabresischen Kennzeichen gewesen. Also irgendwo verlaufen sich die Spuren dann auch in Richtung Politik und Mafia. Aber aufgeklärt ist der Tod bis heute nicht.
Wird wahrscheinlich ein ewiges Rätsel dann bleiben.
Richtig.
Er wäre jetzt 100, da Sie ihn quasi imaginär auf dem Beifahrersitz hatten. Haben Sie ihn mal gefragt, wie er die Welt heute sehen würde?
Ich bin überzeugt, er hätte an vielen Stellen den Kopf geschüttelt. Das hat er damals auch gemacht. Ich habe es ja erwähnt, er hat sehr zeitkritisch diese Reise angetreten. Und er hätte mit Sicherheit auch über Veränderungen touristischer Art, wie die Strände zugebaut sind, also gerade die Strände denn an der Ostküste der Adria, wie die sich verändert haben, das hätte ihm bestimmt auch nicht gefallen. Und ich will jetzt nicht zu sehr den Krieg strapazieren, aber an der Küste der Adria habe ich dann etwas erlebt, was ich überhaupt nicht so erfahren habe in meinem Leben, dass da Tiefflieger über den Strand gedonnert sind, tagelang immer wieder. Und was Pasolini dazu gedacht hätte, können wir nur mutmaßen, aber gefallen hätte ihm das sicherlich auch nicht. Wobei ich dort aber, wenn ich das noch sagen darf, denken musste, dieser schöne Adria-Strand, ähnlich schön wird der Strand am Schwarzen Meer sein, nur dass die Flugzeuge, die da langfliegen, nicht zu Manöverzwecken langfliegen im Moment.
Michael Ernst im Sonntagsspaziergang-Gespräch.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. La chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripeto penso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
Mit mir verbunden in einem Studio des Mitteldeutschen Rundfunks in Dresden, mein Kollege Michael Ernst. Bei all diesen Assoziationen und Überlegungen, von denen Sie uns schon berichtet haben, zum Italien von heute und zum Zeitgeschehen, sind Sie denn auf Ihrer Italien-Rundfahrt wirklich nur auf den Spuren von Pasolini unterwegs gewesen?
Es gab ein paar Punkte, die mich einfach interessiert haben. Ich habe es ja schon erwähnt, Ravello und Richard Wagner in Triest nachher. Da habe ich dann auch das Museum in Erinnerung an Winkelmann besucht. Das hatte wenig oder gar nichts mit zu tun mit Pasolini, aber überwiegend bin ich schon ihm gefolgt. Er hatte in seinem Buch geschrieben, ich führe meine Augen spazieren, und bei allen Schattenseiten, die ich jetzt erwähnt habe, die mir der Zeit heute geschuldet sind, habe ich natürlich meine Augen auch spazieren geführt an den Stränden, an den Gipfeln, die ja gleich aus dem Meer aufragen, gerade dann auf der adriatinischen Seite. Und ich bin auch mehrfach ins Wasser gegangen, obwohl das noch recht frisch gewesen ist. Habe mir es nicht nehmen lassen, alle drei italienischen Meere wirklich zumindest zu berühren und mal reinzugehen. Und wollte unbedingt auch den Schlusspunkt dieser Reise, wie Pasolini sie genommen hat, den wollte ich natürlich auch besuchen.
Und dieser Schlusspunkt für ihn war welcher dann ganz genau?
Das war ein kleines Örtchen namens Lazaretto, wo ein Flüsschen, ein meterbreiter Bach fließt und die Grenze zwischen Italien und Slowenien darstellt. Das hatte er damals in seinem Buch als ziemlich schmutzig, abgründig beschrieben. Das ist heute anders geworden, also ist ein schicker neuer Campingplatz und es stehen noch die alten sozialistischen Grenzgebäude, verweist, weil die Grenze in dem Sinne existiert nicht mehr. Aber eine Strandbar, von der Pasolini geschrieben hat, ganz charmant, ganz privat, familiär geführt, die gibt es auch heute noch.
Das ist interessant. Es wird Ihnen wahrscheinlich sowieso während Ihrer Fahrt und Ihrer Erkundungen die Frage in den Kopf gekommen sein, was ich da jetzt Michael Ernst sehe im Moment. Hat er das all diesen Jahren und Jahrzehnten genauso gesehen oder sehe ich jetzt was anderes als er damals auf seiner Fahrt?
Den Massentourismus, den Verkehr überhaupt, der ist ja gewachsen und der hat zugenommen. Das wird er so nicht gesehen haben. Was aber vor allem im Süden in Kalabrien gewesen ist, was er beschrieben hat, die Bausünden. Ob die nun von der Mafia oder von anderen verursacht worden sind, sei dahingestellt. Aber angefangene Hochhäuser, wo wirklich nur die Gerippe stehen und nicht zu Ende geführt worden sind und auch nicht zu Ende geführt werden, die hat er gesehen, die habe ich ganz genauso gesehen. Also es war fast ein Zeitsprung. Andere Sachen, die Naturschönheiten einfach, die hat er natürlich auch gesehen und wunderbar beschrieben. Insofern kann ich mich auch bei ihm nur bedanken, dass er mich auf diesen Weg gelotst hat und ich wirklich sehr viel wiedergesehen habe und vor allem ganz viel Neues gesehen habe.
Ja, und da Sie sich jetzt gerade schon bedankt haben bei Ihrem, unter Anführungszeichen Beifahrer, hier Paolo Pasolini, dafür, dass er Sie geleitet hat auf Ihrem Schoß, sein Buch Die lange Straße aus Sand. Sie werden aber auch in einem Buch Ihre Reise aus dem Frühjahr 2022 verarbeiten.
Das ist das Ziel dieser Reise gewesen. Also das lag auch auf dem Beifahrersitz, natürlich ein Notizbuch, wo ich immer mal angehalten habe und dies eine oder andere geschrieben habe. Und abends dann in Hotels oder Herbergen, wo ich genächtigt habe, da habe ich das dann versucht, in den Computer zu bringen. Und das ist meine Arbeit im Moment, um das zu vollenden.
Zu sortieren dann. Über Übernachtungen, sind Sie wirklich spontan morgens losgefahren und wussten noch nicht, wo Sie dann abends Ihr müdes Haupt hinbetten?
Das hat es gegeben, spontan. Es hat aber auch natürlich Pläne gegeben. Sie hatten ja vorhin schon danach gefragt, bin ich auf den Spuren wirklich von ihm gewesen? In Ventimiglia, der Startpunkt, da bin ich 3 Tage geblieben und habe gesagt, jetzt musst du erstmal zur Ruhe kommen und hier wirklich nach vorne gucken, Richtung Süden gucken. In Triest ganz zum Schluss wollte ich auch 3 Tage bleiben, um einen Schlusspunkt zu setzen. Aber in dem schon erwähnten Ravello, ein kleines Bergdörfchen oberhalb der Amalfiküste, da bin ich eigentlich schon wieder zum Parkplatz gegangen, wollte weiterfahren, komme an einem kleinen historischen Turm vorbei. Da steht dran geschrieben Bed and Breakfast und eine Telefonnummer. Ich habe angerufen, gesagt, ich stehe jetzt vor eurer Tür. Ja, komm doch rein, wir haben ein Zimmer frei. Und da habe ich ein Zimmer bekommen. Herr Stopp, das darf ich jetzt einfach mal sagen, für ein geschenktes Kleingeld und habe auf die Amalfiküste geguckt, in die Berge geguckt und habe am nächsten Morgen frühstücken dürfen auf dem Kapitell eines uralten Türmchens.
Ah ja, da stellen sich einem ja die Härchen auf, das ist wunderschön. Ich fürchte, im Juli und August wird man nicht dieses Glück haben können. Das ist natürlich außerhalb der Saison dann auch eine besondere Gnade.
Richtig. Ich bin auch überzeugt, dass die Hotelpreise natürlich jetzt im Sommer ganz anderer Natur sind.
Ja. Trösten wir uns dann vielleicht für den Herbst, wo dann diese außergewöhnlichen Reisen dann doch wieder eher möglich sind. Hat Ihr Lunch ja gut durchgehalten?
Der hat wunderbar durchgehalten. Wie gesagt, er ist über 20 Jahre alt. Ich bin richtig froh über dieses Kleinod an Automobil. In Turin, wo er wahrscheinlich gebaut worden ist, werde ich angehalten an einer roten Ampel und ein älterer Mann, ich dachte erst, er will sich nach dem Weg erkundigen, der schreit mir bloß durchs offene Fenster, Komplimenti, Komplimenti. Vielleicht hat er selbst daran geschraubt.
Ja, wer weiß, durchaus möglich. Na, man könnte ja, es gibt ja Menschen, die bedenken ihr Auto mit einem Namen. Sie könnten ihres ja Paolo nennen zum Beispiel.
So. Über die Idee werde ich nachdenken.
Michael Ernst, vielen Dank, dass Sie uns erzählt und berichtet haben von Ihrer jüngsten Unternehmung, die Sie nach Italien geführt hat. Wir werden uns mit Sicherheit wiederhören und ich nehme mal an, da Sie das Land Italien so ins Herz geschlossen haben, gibt es schon wieder einen Plan, wohin Sie die Reise treibt?
Die Biennale ruft in Venedig.
Ah.
Herr Stopp, ich danke auch Ihnen für das Gespräch und sage sehr gerne auf Wiederhören.
Dann hoffen wir, dass wir uns bald wieder hören. Wir danken umgekehrt, gerne, dass Sie uns ein wenig mitgenommen haben mit Pier Paolo Pasolini auf Ihrem Beifahrersitz. Die lange Straße aus Sand sei empfohlen zu lesen vom Meister selbst. Und wenn dann Ihr Buch rauskommt, werden wir sicherlich dann auch darauf hinweisen können.
Würde mich freuen.
Grazie, a dopo und wir spielen noch ein bisschen Musik, ehe wir dann Sie, wenn Sie möchten, und unsere Hörer mit nach Teneriffa nehmen. Auf Wiederhören nach Dresden.
Auf Wiederhören, vielen Dank.